Inforadio, das Forum mit Dietmar Ringel.
Der Westbalkan liegt geografisch am südöstlichen Rand Europas und wenn es nicht zu dramatischen Ereignissen kommt, wie bei den Kriegen in Bosnien oder im Kosovo, dann nimmt man hierzulande eher wenig Anteil am Geschehen dort, es sei denn, es geht um Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. Warum die Europäische Union und damit Deutschland gut beraten wären, sich mehr für die Situation der Westbalkanstaaten zu interessieren, das ist Thema heute im Inforadio-Forum und zwar mit diesen Gästen. Sven Pethke, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sarajevo, Vjosa Hajdari, Journalistin und Politikwissenschaftlerin, Adis Ahmetovic ist dabei, er ist Bundestagsabgeordneter der SPD und aus München zugeschaltet die Historikerin Prof. Dr. Marie-Janine Kalik von der Ludwig-Maximilians-Universität. Herr Ahmetovic, Sie sind gerade zurückgekommen von einem Besuch in Bosnien. Sie waren dort gemeinsam mit dem, jetzt muss man sagen, Ex-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Seit geraumer Zeit wachsen ja die Spannungen gerade dort, in diesem Westbalkanland, in Bosnien-Herzegowina. Was ist der Grund dafür?
Erstmal war das eine total beeindruckende Reise. Das ist meine allererste Reise gewesen als Bundestagsabgeordneter und dann ziemlich früh auch noch. Und irgendwie Ironie des Schicksals, dass es dann auch noch in das Land ist, aus dem meine Eltern 1992 geflohen sind, aus diesem Bürgerkrieg. Ich bin 93 in Hannover geboren, also war ich echt Hannoveraner. Also bin, so haben sich die Zeitung in Hannover betitelt, auf Friedensmission gewesen mit Michael Roth, weil die aktuelle Lage im Westbalkan, aber ganz explizit in Bosnien-Herzegowina sehr kritisch ist. Kritisch deshalb und wir sind als Europa, als Europäische Union und Deutschland deshalb jetzt draufgekommen wieder, uns intensiver damit zu beschäftigen, weil Kriegsrhetorik wieder genutzt wird. Kriegsrhetorik genutzt wird in einer Zeit, wo es Vorwahlkampfvorbereitungen gibt. Man muss wissen, im nächsten Jahr, 2022, im Oktober wird gewählt in Bosnien-Herzegowina oder soll gewählt werden. Aktuell gibt es ja auch Androhungen, diese Wahlenevente zu boykottieren. Und es ist häufig so, dass dieses Problemkind Bosnien-Herzegowina, der Krieg ist erst 26 Jahre her, nicht so lange, aber trotzdem lange genug, um eigentlich eine positive Zukunft skizzieren zu können und zu müssen, springen wir erst wieder auf und interessieren uns für diese Region, wenn, wie gesagt, Konflikte, bewaffnete Konflikte oder Kriege androhen. Und es gibt eine verhärtete Front zwischen den drei ethnischen Gruppen, den Bosniaken, den bosnischen Serben und den bosnischen Kroaten und vor allem als Aggression seitens von dem bosnischen Serbenführer, wie auch immer man es nennen möchte, oder Mitglied aus dem Staatspräsidium Milorad Dodik, dass diese Region abgespalten werden soll, die Republika Srpska, die eine Entität. Und das ist natürlich etwas, was gegen das Dayton-Friedensabkommen verstoßt und gegen europäische Positionen oder Positionen der EU. Und deshalb waren wir da, um da, wie gesagt, Gespräche mit den unterschiedlichen Seiten zu führen.
Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen was erklären. Sie haben das Stichwort Dayton gerade genannt. Entitäten für jemanden, der nicht so genau Bescheid weiß, was da unten gerade passiert und das nicht so richtig einordnen kann, muss man es, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären vielleicht. Herr Pethke, Sie sind gerade jetzt auch erst zu unserer Sendung her nach Deutschland gekommen, haben das aus allernächster Nähe verfolgt, was da passiert ist. Vielleicht können Sie uns erst noch mal kurz dieses politische System beschreiben und dieses Staatsgebilde Bosnien-Herzegowina, das doch was ganz Besonderes ist.
Tatsächlich ist Bosnien-Herzegowina was ganz Besonderes. Es ist ein wunderschönes Land, in dem man auch gut leben kann. Auf der anderen Seite stehen enorme politische Konflikte und die hängen natürlich zusammen mit der Vergangenheit. Zum einen war Bosnien-Herzegowina eine von 6 Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien und als Jugoslawien in sich zusammenbrach, gab es Nachfolgekriege und einer der brutalsten oder der brutalste waren Bosnien-Herzegowina in den Jahren des Krieges. Haben 100.000 Menschen das Leben verloren, alleine in der Stadt, die Hauptstadt ist in Sarajevo, sind während der Belagerung 12.000 Menschen ums Leben gekommen, umgebracht worden. Und die gute Nachricht ist, dass seit 26 Jahren die Menschen in Bosnien-Herzegowina in Frieden leben, weil das Ausland dann eingegriffen hat, zu spät, aber es hat eingegriffen. Und man hat diesen Dayton-Friedensvertrag geschlossen. Dieser Dayton-Friedensvertrag ist zum großen Teil übergegangen in die Verfassung. Und Sie haben es ja bereits erklärt, dann hat man 2 Entitäten. Das sind auf der einen Seite das Volk der Serben, auf der anderen Seite die Bosniaken und die Kroaten. Und hat noch andere spezielle Dinge, die in Mitteleuropa an der einen oder anderen Stelle natürlich zu Fragen führen. Auf der Seite, die ich lebe, das tägliche Leben, das ist ein relativ ganz normales Leben. Ich habe natürlich als Deutscher Anpassungsprobleme. Das ist ganz klar. Die hat, glaube ich, jemand, der aus Sarajevo nach Berlin geht, ganz genauso. Aber man kann dort leben, man kann dort arbeiten. Das Politische allerdings und die Frage der Umgang mit dem Krieg und mit den Opfern, das ist ein tatsächliches Problem.
Gut, also ich müsste trotzdem nochmal darum bitten, uns das ein bisschen genauer zu erklären. Vielleicht deswegen die Frage an Sie, Frau Professor Kalik. Von Entitäten war jetzt die Rede. Das sind also keine autonomen Gebiete oder doch? Oder sind das Staaten im Staate? Wie muss man das verstehen?
In Bosnien wurde ja ein Krieg zwischen drei Kriegsparteien geführt. Den bosnischen Serben, den bosnischen Kroaten und den Bosniaken. Um die Zukunft dieses Staates. Und dieser Krieg ist im Grunde genommen unentschieden ausgegangen. Es hat keine eindeutigen Gewinner und Verlierer gegeben. Und so hat die Staatengemeinschaft 1995 in Dayton versucht, eigentlich unvereinbare Kriegsziele und Interessen unter einen Hut zu bringen. Die Bosniaken haben nämlich für einen integralen bosnischen Staat, der zentral regiert werden soll, gekämpft. Während die bosnischen Serben und zum Teil auch die bosnischen Kroaten eher eine Föderalisierung wollten. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist ein merkwürdiges Verfassungskonstrukt, nachdem Bosnien als Gesamtstaat erhalten wurde und auch eine zentrale Regierung hat. Aber unterhalb dieser Gesamtstaatsebene gibt es zwei Entitäten, eine serbische und eine kroatisch-bosniakische. Und diese beiden Entitäten haben sehr weitgehende Befugnisse, können also alle möglichen Bereiche in eigener Regie organisieren und auch regieren. Und haben auch eine eigene Identität in gewisser Weise, was wir jetzt im Fall der bosnischen Serben in den letzten Jahren sehr deutlich gesehen haben. Sodass immer ein Problem ist, dieses Staatswesen funktional zu machen, weil es so viele verschiedene föderale Ebenen gibt und Zuständigkeiten. Das ist sehr kompliziert, jede Menge Minister und das alles führt zu Politikblockaden, Dysfunktionalität und leider auch mangelndem Willen der politischen Klasse zusammenzuarbeiten.
Und das Ganze bei einer Bevölkerung von, ich glaube, circa 3,5 Millionen Menschen, das ist ja eine überschaubare Größe, oder? Herr Petke, war das falsch?
Ich glaube, die 3,5 Millionen stammen noch aus einer anderen Zeit. Und allein in Deutschland leben 200.000. Ich würde mal meinen, das sind so ungefähr 2,8 Millionen.
Also sinkende Bevölkerung, das heißt auch, viele Menschen wollen dort weggehen. Das
gehen
macht
weg.
Es noch komplizierter wahrscheinlich.
Eine sehr geringe Geburtenrate, die geringste in Europa, was ein wirkliches Problem ist, auch für die Zukunft. Und eine sehr große Anzahl von Menschen, die in der Diaspora sind, die in Deutschland, in Österreich und in anderen Staaten der Europäischen Union leben und arbeiten. Und das ist 200.000 allein in Deutschland. Bei 2,8 Millionen können Sie sehen, das ist eine sehr hohe Anzahl.
Frau Haidari, was wir jetzt gehört haben, also für mich klingt das alles sehr kompliziert, auch wenn Herr Pitt gesagt, die Menschen leben da im Grunde ja ein ganz normales Leben und das wollen sie auch, das ist auch ihr Anliegen. Aber die politischen Verhältnisse müssen ja auch irgendwie funktionieren. Das wissen wir ja auch hier, wenn man zum Amt geht, da will man, dass da irgendwas passiert. Man will politische Entscheidungen treffen und dann aber bitte auch schön Konsequenzen sehen, dass ein Wahlergebnis auch Bewegung bringt. Also wenn das alles so schwierig ist, ist dann dieses politische System, ist das überhaupt noch zeitgemäß jetzt im Jahr 2021?
Also wenn das so gesprochen wird, dass das Leben dort als ein normales Leben aussieht, bin ich der Meinung, dass ich zum Beispiel eine andere Seite der Medaille erfahren habe. Und zwar, ich habe sehr viele Menschen, die ich auch selber interviewt habe, Bosniaken, die erzählt haben, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, dort zu leben. Zumal ja diese verschiedenen Entitäten, insbesondere die Serben und Kroaten, wie es gesagt wurde, so höhere Ansprüche erheben und natürlich auch Einfluss ausüben möchten im Land. Ich habe zum Beispiel Bosniaken gehört, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel nicht ihre Häuser betreten können, dass sie dort, wo sie gelebt haben, nicht mehr reinkommen können, dass es zum Beispiel auch Städte gibt, wo sie nicht mehr den Zugang wie früher haben. Und dann gibt es auch solche Erfahrungen wie zum Beispiel, dass selbst die Schüler quasi separiert werden. Also sprich, bosnische Schüler haben eigene Klassen, kroatische Schüler werden auch einzeln unterrichtet, genauso wie serbische Schüler einzeln unterrichtet werden. Hinzu kommt, also ich meine, okay, es gibt ja ein paar Spezifiken, was die Sprache angeht. Also im Großen und Ganzen ist die Sprache fast gleich, würde ich sagen. Aber es gibt bei der Schrift nämlich Unterschiede. Also die Bosniaken lernen dann lateinische Schrift oder werden in lateinischer Schrift unterrichtet, genauso wie die Kroaten, während die Serben die kyrillische Schrift praktizieren. Eine andere Geschichte ist auch noch zum Beispiel, dass jetzt die Arzneimittel, also dieses Gesundheitssystem, das wird jetzt von den serbischen Politikern, insbesondere von Dodik zum Beispiel, insbesondere hervorgehoben, ganz zu schweigen von dem Justizsystem, von der Wirtschaft und alles, was jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Alltag dort zu tun hat. Also die Menschen auf Deutsch gesagt oder kurz und knapp gesagt, sind richtig eingeschränkt. Nur das kommt leider nicht zum Vorschein. Und das finde ich nämlich sehr schade, dass das jetzt ja so ein bisschen im Schatten geraten ist, also im Schatten der Politik geraten ist.
Ja, das bestärkt mich aber nochmal in der Frage, Herr Ahmetović, wollen denn die Menschen in Bosnien überhaupt zusammenleben? Also wir haben ja jetzt sehr viel gehört, was alles nicht funktioniert, dann könnte man ja auch sagen, ja, dann gibt es vielleicht eine Alternative, dann soll man die Menschen darüber entscheiden lassen, dass man auseinandergeht. Ist das eine Variante, über die man nachdenken soll?
Ich glaube, dass das geografisch gar nicht möglich ist, weil es ein Flickenteppich ist. Man kann dieses Land nicht einfach mal so in zwei Teile teilen und es ist, glaube ich, auch nicht gewollt und auch keine Lösung dieses Problems. Weil die Menschen ja trotzdem in unterschiedlichen Städten ja zusammenleben und ja, wie wir wissen, seit 26 Jahren überwiegend friedlich. Aber nichtsdestotrotz ist immer wieder ein ganz großes Problem die Aufarbeitung der Geschichte. Sowas wie eine Art Erinnerungskultur, Aufklärungskultur gibt es nicht. Und ständig werden mit Verletzungen werden ständig erzeugt. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt, warum es jetzt so zugespitzt wird, weil wir uns 10 Monate oder weil das Land sich dort 10 Monate vor der Wahl befindet. Und das aktuelle politische System, wie es so ist, mit ihren ethnisch gezogenen Linien. Es gibt Politikerinnen und Politiker in Bosnien-Herzegowina, die diesen Status quo erhalten wollen, weil das Abo ist für das politische Amt, was sie haben. Und das ist aber nicht deckungsgleich mit der Vorstellung des Lebens der Mehrheit der Menschen dort. Aber warum wählen sie nicht anders? Ich glaube, die politische Elite schafft es immer wieder, und ich nehme alle drei ethnische Gruppen hinzu, ob Izetbegovic, ob Čović oder Dodik, dieses Land zu lähmen mit ihrer Politik. Wenn man Kriegsrhetorik verwendet, dann löst das ja etwas in einem aus. Und es lähmt die Menschen, es macht sie depressiv. Und für viele junge Menschen, die wirklich sehr überzeugt sind von diesem Land und eigentlich bleiben wollen, gibt es keinen anderen Ausweg, als das Land zu verlassen. Und Demografie ist ein massives Problem. Und ich glaube, dass dieses Land Unterstützung braucht, die Zivilgesellschaft. Ich habe ja letzte Woche mit ganz vielen Vertretern und Vertretern der Zivilgesellschaft gesprochen, die ihm wirklich sehr optimistisches Bild trotzdem zeichnen von diesem Land. Und es gibt Potenzial. Bloß das große Problem ist, warum dieses Potenzial nicht genutzt wird. Schuld dafür hat auch die Europäische Union, weil wir auch dieses Land in den letzten Jahren auch alleine gelassen haben mit diesem Problem.
Darauf kommen wir noch zu sprechen, aber ich würde gerne auch Frau Professor Kalik in München noch fragen, wie sehen Sie das? Also hat dieses Land in dieser Zusammenstellung, in dieser Konstellation, dieses politische Gebilde, was so schwierig ist, wie wir gerade gehört haben, hat das wirklich eine langfristige Lebensperspektive als eigenständiger Staat?
Also ich sehe es wesentlich kritischer als der Kollege eben. Ich glaube auch nicht, dass es nur was damit zu tun hat, dass im nächsten Jahr gewählt wird. Denn diese Probleme sind über sehr viele Jahre erkennbar geworden und haben sich in den letzten Jahren sehr dramatisch verschärft. Und das Grundproblem ist, dass diesen Dayton-Bosnien-Staat eigentlich keine der Parteien, die dort versammelt sind, wirklich will. Also niemand identifiziert sich damit. Und es führt auch dazu, dass die politische Klasse nicht bereit ist, zusammenzuarbeiten, diesen Staat funktionsfähig zu machen. Wir müssen noch mal sehen, dass die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2018 bis zum heutigen Tag noch nicht umgesetzt worden sind. Die bosnischen Serben haben im letzten Monat das Dayton-Abkommen praktisch aufgekündigt. Die haben gesagt, dass sie sich aus allen Institutionen zurückziehen. Die wirken nicht mehr mit am Präsidium, am Parlament, an der Regierung. Die erkennen Gesetze nicht mehr an und Verordnungen, wollen sogar eine eigene Armee aufbauen. Und ich finde wirklich, dass sich die Welt, die Europäische Union zuallererst, aber auch die Amerikaner und alle anderen da was vormachen. Und bin eigentlich der Meinung, gerade angesichts dessen, was wir in Afghanistan gesehen haben, dass man ein bisschen ehrlicher umgehen muss. Dass dieses Nation- und State-Building-Projekt ist in Bosnien gescheitert. Und wenn sich die Staatengemeinschaft da zurückziehen würde, dann würde der Staat viel schneller auseinanderfallen, als wir uns das heute hier vorstellen können. Wir haben gesehen, dass in Bosnien immer was funktioniert, wenn die Staatengemeinschaft an einem Strang zieht. Das war 1995 der Fall, als das Dayton-Abkommen verhandelt wurde. Da waren die Amerikaner da an Bord, da waren auch die Russen an Bord. Wir haben jetzt eine grundsätzlich andere Situation, weil die Russen eigentlich an jeder Stelle als Spoiler auftreten, also eigentlich alles hintertreiben und die Serben ja eher noch ermutigen, da sich zurückzuziehen aus Bosnien. Die erkennen den hohen Repräsentanten nicht mehr an und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn irgendjemand einen guten Plan hätte, dann wäre das sehr willkommen.
Es ist jetzt schon der Versuch gemacht worden, dieses politische System ein bisschen zu beschreiben in Bosnien, was sehr kompliziert ist. Frau Kalik hat gerade auch vom hohen Repräsentanten gesprochen. Und zu verstehen, was da eigentlich passiert, müssten wir dieses Amt auch, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären, weil das ist ja jemand, der gerade auch im Auftrag der internationalen Gemeinschaft von mehr als 50 Staaten, die sich da zusammengeschlossen haben, um auch auf Bosnien zu schauen, eingesetzt wird als, ich sag mal, eine Art fast Alleinherrscher. Herr Achmetovic, dieser hohe Repräsentant, übrigens gerade wieder ein Deutscher, nämlich Christian Schmidt von der CSU, ist das ein Amt, das wichtig und notwendig ist, um dieses Land zusammenzuhalten, oder ist das eher ein Hemmschuh?
Ziel und Wunsch der Politik ist natürlich, dass dieses Amt irgendwann mal überflüssig wird, weil es auch berechtigt ist, dass Wählerinnen und Wähler, dass das Volk in Bosnien-Herzegowina sagt, wir möchten gerne ausschließlich vertreten werden und wir wollen ausschließlich, dass die gewählten demokratischen Institutionen Politik für dieses Land machen. Und das ist auch eine legitime Auffassung, eine legitime Haltung, deshalb muss man auch dafür Verständnis aufbauen. Nichtsdestotrotz ist der hohe Repräsentant notwendig, weil sich nach 26 Jahren, und da möchte ich Frau Kalik auch zustimmen, sich nicht verbessert hat, sondern es hat sich jetzt in den letzten Jahren zugespitzt. Es hat sich zugespitzt und der hohe Repräsentant erfüllt in dieser zugespitzten Lage, glaube ich, ganz objektiv eine stabilisierende Rolle, damit sich dieser Konflikt nicht noch weiter verschärft. Und Christian Schmidt hat dieses Amt relativ frisch neu jetzt begonnen, angetreten, ich glaube seit Juli, also nicht allzu lange, und hat in den ersten Wochen und Monaten schon die ersten spannenden Erfahrungen gemacht mit den einzelnen nationalistischen Parteien und wird bis heute nicht anerkannt, zum Beispiel von Russland oder von China. Es gab den Versuch, diesen hohen Repräsentanten und dieses Büro, was in Sarajevo den Hauptsitz hat, auch abzuschaffen, zum Beispiel über den UN-Sicherheitsrat. Das heißt, über diesen hohen Repräsentanten streiten unter anderem die Europäische Union zusammen mit der USA gegen Russland und China beispielsweise, weil die einen der Auffassung sind, man braucht diese objektive Rolle noch, was ich auch unterstütze und was ich auch noch sehe, weil die Lage sehr angespannt ist und sehr kritisch ist. Und es gibt auf der anderen Seite zwei politische Kräfte oder Länder, wie zum Beispiel China und Russland, die das ablehnen.
Gut, das beschreibt jetzt die Lage. Die Frage ist, wie kommt man raus? Weil wir gerade ja auch nochmal gehört haben, die Serben vor allem sagen, das akzeptieren wir überhaupt nicht mehr, gestützt von Russland, von China, also UN-Sicherheitsratsstaaten. Herr Petke, Sie sind da mittendrin als Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie erleben das in Ihrem Alltag. Wie funktioniert das denn oder wie funktioniert das nicht mit diesem hohen Repräsentanten? Ist es wirklich sinnvoll, auf dieses Amt zu bestehen?
Wissen Sie, ich lebe seit 2,5 Jahren in Sarajevo und ich arbeite da. Und ich kann einen Teil der deutschen Debatte auf der einen Seite verstehen, aber ich kann es in meinem täglichen Leben nicht nachvollziehen. Ich arbeite mit sehr vielen jungen Menschen zusammen aus allen drei Völkern. Und in meiner täglichen Arbeit kann ich diese Eskalation, wie sie hier zum Teil beschrieben wurde und die es auch gibt, so nicht nachvollziehen. Der Repräsentant, das hat Christian Schmidt selber gesagt, sein größtes Ziel wäre, dass er ihn abschafft. Das Land möchte in die Europäische Union kommen und kein Land kann in die Europäische Union kommen, wenn an der Spitze des Staates ein Repräsentant steht. Der Repräsentant soll durchsetzen die Einhaltung des Dayton-Friedensabkommens. Schmidt ist aber anders als seine Vorgänger. Also der erste, der hatte noch 10.000 bewaffnete Soldaten im Land. Das ist alles nicht mehr vorhanden. Er hat natürlich die formale und die juristische Macht, aber er ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Politiker. Und in Bosnien läuft das dann täglich so, dass alle Welt was von ihm will. Er soll das machen oder das nicht machen. Eine enorme Erwartungshaltung. Und ich finde, Christian Schmidt verhält sich sehr professionell, weist auf die wirkliche Bedeutung von Politik hin, weist vor allen Dingen auf die Verantwortung von Politikern für die Menschen hin. Das, was Politiker tun, tun sie ja nicht für sich selbst, sondern für die, die sie in das Amt gewählt haben. Und bisher habe ich den Eindruck, wird diese Rolle von ihm sehr gut, sehr professionell ausgefüllt. Aber ich stimme dem Vorredner zu, zurzeit braucht Bosnien-Herzegowina dieses Amt noch. Und wenn man es abschaffen will, dann muss man einen Plan haben, dann muss man wissen, wie das geht. Was Russland und China da durch einen Antrag im UN-Sicherheitsrat versucht haben, so von mal auf die Schnelle von Montag auf Dienstag das Amt abzuschaffen nach 26 Jahren, das hat, glaube ich, eher so politische Gründe, die vielleicht im Kampf von Russland und den Vereinigten Staaten auf einer ganz anderen Ebene zu suchen sind.
Da sind wir dann bei geostrategischen Fragen, die wir sicher auch noch ansprechen müssen. Aber trotzdem nochmal, Frau Haidari, wir haben ja gesagt, die Dinge spitzen sich gerade jetzt auch so zu, weil von den bosnischen Serben Signale kommen, dass sie sich einfach rausziehen wollen aus vielen gemeinsamen Einrichtungen, zum Beispiel auch aus der Armee. Das klingt ja schon sehr martialisch, wenn die dann eine eigene Armee im Staate haben, die man dann vielleicht auch mal zum Einsatz bringt. Also was haben denn die bosnischen Serben konkret vor und wie gefährlich ist das, was da gerade läuft für den Bestand dieses bosnischen Staates?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was haben die bosnischen Serben vor? Also Sie haben ja das schon angesprochen. Und ich glaube, ich sehe da einige Parallelen. Also gerade jetzt in Bosnien spitzt sich die Lage zu. Dann parallel dazu spitzt sich die Lage in der Ukraine ebenso zu. Und parallel dazu entwickelt sich auch sehr vieles in Kosovo zum Beispiel. Und hier bei diesem Trio-Geschehen sehe ich schon vermehrt Russland und China dahinter. Weil ich denke, dass Russland ein Interesse daran hat, dass Bosnien gerade unstabil bleibt und dass Bosnien im außenpolitischen Bereich nicht die Entscheidungskraft innehat. Des Weiteren sieht sich ja Russland mit USA in Konkurrenz, China genauso. Wobei ich bei China sagen würde, dass China keine politischen Interesse dort vertritt, sondern sie hat ja reine wirtschaftliche Interessen. Und es ist selbstverständlich, dass da wirtschaftliche Interessen bestehen, zumal ja China viele preiswerte, billige Arbeitskräfte, sagen wir mal, auf Deutsch gesagt, findet. Dann hatte China eine sehr günstige Investitionslage, zum Beispiel auf dem ganzen Westbalkan, aber nicht nur auf dem Westbalkan, sondern in Südosteuropa. Und ich würde sagen, gerade jetzt zum Beispiel Bosnien ist das so eine Art Zentrum, wodurch zum Beispiel China zu anderen asiatischen Ländern auch hindurchdringen kann. Und das ist auch ganz klar ein Affront gegen Europa und Amerika. Also China sieht Europa, also die EU zum Beispiel als eine politische Macht, als einen starken Konkurrenten. Und selbstverständlich ist China da auch mit Russland in Kooperation zusammen, wo genauso auch Russland die EU und die USA als starke Konkurrenten, um nicht zu sagen Rivalen, sieht. Und genau hier stößen dann die ganzen Interessen zusammen. Und USA pocht darauf, dass natürlich eine Lösung gefunden wird. Russland passt das überhaupt nicht, China genauso wenig, weil sie ja mit der EU konkurrieren. Und dann kommen noch hinzu noch die anderen Staaten, also die Türkei, die arabischen Länder zum Beispiel, die genauso etwas gegen der Brüsseler Politik haben.
Frau Professor Karlik, ist das so, dass die großen Staaten, die eben genannt wurden, vielleicht die entscheidenden Player sind, auch auf dem Westbalkan?
Nein, die entscheidenden Player sind sie noch nicht, denn die Europäische Union ist ja immer noch der wichtigste Partner für die Westbalkanstaaten, ist der wichtigste Außenhandelspartner. Auch bei den Investitionen ist die EU vorne. Russland hat marginale Investitionen. China hat in einigen Ländern sehr viel aufgeholt, aber trotzdem, das Gesamtbild ist immer noch so. Und wie auch einer der Teilnehmer jetzt schon gesagt hat, die Staaten in der Region und einschließlich Bosniens haben ja eine Priorität und das ist der Beitritt zur Europäischen Union. Und diese politische Perspektive kann kein Player außerhalb Europas und können auch die Russen nicht ersetzen. Was die aber schon machen können, ist natürlich politischen Druck aufzubauen und die Konfliktparteien in der Region suchen sich da jeder seinen Patron, um Druck auf die EU aufzubauen und das funktioniert ja leider auch ziemlich gut, denn die EU ist natürlich in Alarmbereitschaft, wo sie sieht, dass Russlands Einfluss wieder wächst und die Chinesen auch im wirtschaftlichen Bereich so stark aufholen. Die Antwort, wie man damit umgeht, ist bislang noch leider nicht gefunden.
Sie haben die Verantwortung der EU betont. Da würde ich gleich nochmal nachfragen. Es gibt ja Beitrittsverhandlungen mit einigen Westbalkanstaaten, mit Bosnien noch nicht. Aber es gibt Gespräche und die Perspektive soll in der EU sein. Auch das sagt ja Brüssel, dorthin soll der Weg führen. Aber wenn ich das so betrachte, die Anzeichen sind eher die, dass man da auf der Stelle tritt seit Jahren. Da gibt es Gespräche, aber es bewegt sich nicht wirklich was in Richtung EU-Mitgliedschaft. Oder wie sehen Sie das? Ich würde das gerne gleich nochmal nach München zu Ihnen, Frau Professor Kalle, geben.
Ja, es bewegt sich was. Die Verhandlungen machen ja Fortschritte. Also Serbien ist zum Beispiel ein Land, das schon konkrete Beitrittsverhandlungen führt und auch etliche Kapitel abgeschlossen hat. Und dann sind zwei Länder, nämlich Nordmazedonien und Albanien, die sind schon fertig und warten eigentlich auf ein konkretes Beitrittsdatum. Die EU hat das mehrfach versprochen. Die Länder haben Konditionen erfüllt, eigentlich alle Konditionen, die EU gestellt hat und trotzdem sind sie nicht weit vorangeschritten. Mazedonien hat sogar infolge der Konditionalität der Europäischen Union den Staatsnamen geändert. Jetzt haben die den Staatsnamen geändert, dürfen immer noch nicht beitreten. Also das Problem ist im Moment eindeutig auf Seiten der Europäischen Union, nicht ohne Grund, muss man sagen. Wir kennen die Probleme in der EU, die sind interner Natur. Da geht es um Funktionalität, da geht es auch um was man Erweiterungsmüdigkeit nennt. Also die Frage, kann die EU überhaupt noch weitere Mitglieder aufnehmen? Können wir das den Bevölkerungen zumuten und so weiter und so fort? Also es bewegt sich im Prinzip etwas, aber die EU ist selber nicht bereit und in der Lage, ihr einmal gegebenes Beitrittsversprechen umzusetzen. Und das ist natürlich fatal, weil das die Motivation in der Region Reformen durchzuführen und sich da auch konform zu verhalten, sehr, sehr in den Keller sinken lässt und im Übrigen auch die Reformkräfte in gewisser Weise unglaubwürdig macht, weil es hat den Ländern schon einiges zugemutet, um sich da also Reformen zu unternehmen, die die Länder beitrittsfähig machen. Und dann sagt die EU, ja, jetzt erstmal dich. Ja, und also das ist sehr schmerzhaft und ich glaube auch sehr kontraproduktiv.
Gut, ich gebe die Frage jetzt mal hier in die Berliner Runde, die drei Damen und Herren, die hier sitzen. Herr Achmetowitsch, vielleicht zunächst mal, sind die Staaten reif mehr oder weniger für den EU-Beitritt?
Absolut. Nordmazedonien war sogar bereit, den eigenen Namen zu ändern von Mazedonien, Nordmazedonien. Das war eigentlich eine Leistung, die man mit dem Friedensnobelpreis hätte eigentlich auch auszeichnen müssen, weil das nicht...
Das war wegen Bulgarien oder Griechenland?
Griechenland, aber auch Bulgarien natürlich spielt da auch eine wichtige Rolle, gerade auch was den EU-Beitritt von Nordmazedonien angeht. Als wir letzte Woche in Sarajevo waren, war auch das natürlich Thema, weil gerade die oppositionellen Reformkräfte erwarten jetzt auch von der EU Signale, damit so eine gewisse Müdigkeit auch aufgebrochen wird und haben die Hoffnung, dass die Annäherung an die EU nochmal verstärkt wird, wenn jetzt Nordmazedonien und Albanien die feste Zusage bekommen, wann sie im Beitrittsland werden können. Aber Länder wie Bulgarien oder Ungarn die ganze Sache etwas komplizierter machen. Nochmal kurz zurückzukommen, die Lösung. Wir haben ja viel Zustandsbeschreibung gemacht. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, wie handelt die neue deutsche Politik, die neue Bundesregierung, eine neue Außenministerin Annalena Baerbock, neuer Bundeskanzler Scholz. Und wenn ich die Möglichkeit kriege, ab nächste Woche hoffentlich dann auch Teil des Auswärtigen Ausschusses, glaube ich und möchte da meiner Vorrednerin widersprechen, dass eben in der Region und auch in Bosnien-Herzegowina doch noch Hoffnung ist. Und ich sehe es nicht als gescheitert und würde diese Region auch nicht mit Afghanistan vergleichen oder beziehungsweise sagen, dass man in Bosnien-Herzegowina Klartext sprechen muss, ähnlich wie man es zum Beispiel in Afghanistan hätte auch tun müssen. Ich glaube, dass es wichtig ist, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Europäische Union und Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, fest dran bleibt, dieser Region, dem Westbalkan, auch dauerhaft Interesse zu schenken und auch dauerhaft dafür zu sorgen, dass die Prioritäten, die gesetzt werden, zum Beispiel Bosnien-Herzegowina, diese 14 Prioritäten, dass man mit den oppositionellen demokratischen Kräften...
Vielleicht nennen Sie mal 3, 4 davon. Worum geht es da konkret?
Beispielsweise Bekämpfung von Korruption. Beispielsweise oder infrastrukturelle Maßnahmen ausbauen oder dass man auch, wenn die Wahlen stattfinden, dass sich das Parlament auch bildet. Aber da hat die Bundesrepublik Deutschland genauso auch wie die Europäische Union viele Fehler gemacht. Anstatt dass man mit demokratisch gewählten Institutionen spricht, sprechen wir mit gewählten Parteivorsitzenden und verhandeln über eine Wahlrechtsreform, die im nächsten Jahr kommen soll. Und da frage ich mich, würden wir jemals im Leben als deutsche Politiker zulassen, dass mit Parteivorsitzenden über Wahlrechtsreformen in Deutschland gesprochen wird, anstatt mit legitimierten demokratischen Institutionen? Und was das aktuelle Problem Bosnien-Herzegowina angeht, das wurde bisher, wie gesagt, auch noch nicht gesagt, um das mal klar zu machen. Das haben wir letzte Woche auch klar gemacht. Die Regierung, wie auch das Parlament und ich war Parlamentsvertreter. Es gibt keine Diskussion über Abspaltung. Das werden wir als Bundesrepublik Deutschland nicht zulassen. Jede Form von Abspaltung und Sezession in dieser Region wird zu einem bewaffneten Konflikt führen, weil das nicht ohne Auseinandersetzung funktionieren kann. Ich glaube, und das ist auch wichtig in unserer Sprache, das ist mir heute aufgefallen, wir sprechen über eine homogene Gruppe, gerade jetzt noch, wenn wir über bosnische Serben reden. Es gibt einen Unterschied zwischen bosnisch-serbische Politiker, wie zum Beispiel Milorad Dodik, der eigentlich im Juni 2021 K.O. war, nachdem er Banja Luka verloren hat bei der Kommunalwahl. Und es gibt einen Unterschied mit der Mehrheitsbevölkerung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch bei den bosnischen Serben und bei den bosnischen Kroaten auch auf die Reformkräfte setzt. Und da gibt es Reformkräfte. Ich war jetzt im Gespräch mit der serbischen Botschafterin, die ein wirklich sehr positives Bild skizziert hat, auch über den Westbalkan. Und ich werde versuchen, und man sollte versuchen mit der deutschen Außenpolitik, und Dreh- und Angelpunkt der Lösung wird Serbien sein. Serbien ist der stärkste Player. Mit Serbien braucht man einen intensiven Austausch und Serbien muss man versuchen, an die Europäische Union zu binden, sie zu integrieren und diesen russischen, chinesischen gefühlten Einfluss, es reicht ja schon, dass es ein gefühlter Einfluss ist, auch wenn faktisch was anderes ist, aber es reicht ja manchmal, eine gefühlte Wahrheit zu präsentieren, dass man das erstickt, indem man, wie gesagt, klar bekennt, Serbien und die EU gehören zusammen und wenn man Serbien für sich gewinnt und auch die serbische Regierung, glaube ich auch, dass Serbien einen positiven Einfluss haben kann in die Region Kosovo, aber auch in die Region Bosnien-Herzegowina, weil dadurch viele Probleme auch gelöst werden können.
Also Herr Ahmetović hat gerade gesagt, mit Serbien muss man auch natürlich reden und das ist eine entscheidende Rolle, die gerade dieses Land spielt. Einerseits ja auch, weil es auch in Bosnien eben eine serbische Bevölkerung gibt. Andererseits ist ja auch noch der Kosovo da, der sich von Serbien abgespaltet hat, wo es auch noch Konflikte gibt. Und ansonsten gibt es eben auch noch einen relativ engen Draht zwischen Serbien und Russland, was die Dinge auch wieder etwas verkompliziert. Herr Pethke, was sagen Sie? Wie weit ist denn Serbien bei der Annäherung an die Europäische Union? Und wäre das zum Beispiel eine Lösung zu sagen, dann sollen sie doch schnell beitreten, die EU öffnet sich für Serbien und dann ist vielleicht die Hälfte der Probleme gelöst?
In diesem Jahr hat es eine positive Entwicklung gegeben. Mit der Wahl von Biden hat sich das Verhältnis von der Europäischen Union und Amerika verbessert. Und das merkt man auch auf dem Balkan, dass diese beiden Mächte, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, wieder zusammenarbeiten. Und dass es insbesondere, wenn es darum geht, Politik zu vertreten, Reformen einzufordern, ein ganz wichtiger Punkt. Das war vorher nicht der Fall. Und jetzt ist das zunehmend wieder der Fall und das ist gut so.
Aber lassen Sie mich mal kurz dazwischen. Meine Frage ging ja Richtung Serbien. Wo ist jetzt der Bezug zu Biden?
Das hat schon damit zu tun. Ich erinnere mich noch an ein Bild, wo der Präsident von Serbien, Vucic, bei Trump im Weißen Haus saß und ein Abkommen unterzeichnet hatte, über das heute niemand mehr gesprochen wird. Und Serbien hat in den letzten Jahren eine phänomenale, muss man wirklich sagen, wirtschaftliche Entwicklung hingelegt. Das hat auch viel mit deutscher Wirtschaft zu tun, mit enger Zusammenarbeit zu tun. Das hat viel mit der Beziehung von Deutschland zu Serbien selbst zu tun. Das ist auch deutlich geworden, als Angela Merkel bei ihrem Abschiedsbesuch, sie war ja in Belgrad und in Tirana, in Serbien war, was dort gesagt worden ist. Das ist natürlich auch vieles diplomatisch, aber da konnte man schon spüren, dass die politischen Beziehungen zwischen Serbien und Deutschland schon besondere sind. Und das nochmal deutlich zu machen, Minsk, Paris und Sarajevo sind von Berlin ungefähr genauso weit weg. Wir reden hier über ein Land, was ein Nachbarland zur Europäischen Union ist, was de facto ja ein Nachbar von Mitteleuropa, mitten in Europa ist.
Ja, das lassen Sie mich die Frage trotzdem nochmal stellen, wenn das alles so ist.
Serbien kann helfen, Serbien hilft jetzt schon, indem zum Beispiel der hohe Repräsentant Christian Schmidt in Belgrad mehrfach bei Präsident Vucic war und dort als hoher Repräsentant empfangen wurde, was natürlich auch den Menschen in Bosnien-Herzegowina und in Serbien zeigt, dass der serbische Präsident den hohen Repräsentanten offenbar empfängt und akzeptiert, während das von Russland und von China in dieser Form nicht getan wird. Aber, um es so deutlich zu machen, da kommt eben eins zum anderen und da kommen wir zum Kosovo. Mit dem Kosovo hat Serbien in der eigenen Verfassung ein richtiges Problem mit der Entwicklung, hat die Politik ein Problem. Und da gibt es dann Überschneidungen. Und diese Überschneidungen werden teilweise von Politikern in Bosnien-Herzegowina, von der serbischen Seite dort, genutzt, um etwas miteinander auszuspielen, was nicht zusammenhängt und so weiter. Bisher sehe ich Serbien als objektiven und berechenbaren Partner. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, in den letzten Monaten haben die Serben, was die Bekämpfung der Pandemie betrifft, in Bosnien-Herzegowina gab es de facto am Anfang des Jahres überhaupt keine Impfstoffe, enorm geholfen und ich glaube hunderttausenden Menschen aus Bosnien-Herzegowina überhaupt möglich gemacht, dass sie eine Impfung erhalten haben. Und das hat auch etwas dazu beigetragen, dass das Bild von Serbien in der Region ein wenig positiver sich gestaltet als vielleicht noch am Anfang des Jahres.
Gut, jetzt greifen wir mal das Stichwort Kosovo auf. Da muss man ja dazu sagen, es gab einen Krieg, einen Krieg auch mit vielen Todesopfern. Kosovo hat sich abgespalten von Serbien. Serbien wollte das nicht zulassen. Dann gab es einen Vertrag von Rambouillet, der nicht eingehalten wurde, den die Serben dann nicht unterstützt haben. Im Ergebnis dessen gab es im Grunde, kann man sagen, eine Feindschaft, eine erbitterte zwischen dem Kosovo und Serbien. Und die Zeichen stehen aber auch da, wir haben das von Herrn Petke gehört, ja so ein bisschen auf Entspannung und Annäherung. Frau Haidari, Sie sind selber oder haben kosovarische Wurzeln, vielleicht können Sie uns das mal kurz nochmal erklären. Wie ist die Stimmung im Kosovo jetzt und ist die Bereitschaft da, mit Serbien zusammenzuarbeiten?
Also ist richtig, ich selber bin Kosovo-Albanerin. Das ist richtig, genau. Nach dem Krieg gab es ja diese Rambouillet-Konferenz, wo darüber entschieden wurde, also beziehungsweise den Friedensvertrag sowie der Daytoner Vertrag. Allerdings mit einem Unterschied. Also bei dem Daytoner Vertrag gab es die Resolution 1031 und bei dem Rambouillet-Vertrag gab es die Resolution 1244.
Das müssen Sie uns kurz noch erklären. Genau. Wo ist der Unterschied?
Genau. Trotz der Tatsache, dass die Albaner sich gewünscht haben, dass Kosovo sich völlig unabhängig erklärt, denn die Kosovar sehen sich ja nicht als integralen Teil Serbiens und Serbien behauptet das. Serbien bezieht sich auf die Mythen, aber ich will ja nicht darauf eingehen. Und die Kosovaren, beziehungsweise die Albaner sagen ja, dass sie die autochtonen Bewohner dort gewesen sind und somit haben sie ja nie Serbien angehört. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, aber ich möchte nochmal auf diese Resolution 1244 kommen, dass Serbien praktisch darauf pocht und sagt, naja, anhand der 1244er Resolution ist die territoriale Integrität Serbiens noch nicht richtig angetastet. Also das bedeutet, dass Kosovo praktisch unter dieser Resolution und die Fußnote, kommt ja auch noch dazu, noch als integraler Bestandteil Serbiens zählt. Und damit hat nämlich Kosovo ein Problem. Trotz der Unabhängigkeitserklärung, und das wurde ja auch vom Gerichtshof erklärt. Trotzdem ist diese Fußnote sozusagen ein Hindernis, dass ja Kosovo immer noch als quasi integralen Bestandteil Serbiens festhält. Und genau sind wir jetzt bei diesem Punkt. Und ich denke, es wurde tatsächlich so gemacht, das hatte den Hintergrund, dass Serbien den Norden Kosovas für sich beanspruchen wollte. Dahinter stecken auch wirtschaftliche Interessen. Also man darf nicht vergessen, in dem Norden des Kosovos zum Beispiel, ich komme aus einer Stadt, aus Mitrovica. Diese Stadt befindet sich in dem Norden. Und in Mitrovica befindet sich ein Minenkomplex, heißt Trepča. Und dieser Minenkomplex hat ja das ganze Ex-Jugoslawien erwirtschaftet. Das bedeutet, Serbien wäre praktisch nicht dumm, diesen Teil einfach den Albanern zu geben. Und es geht auch noch um den Gemeindeverbund der Serben. Also es gibt bestimmte Teile in Kosovo, wo serbische Enklaven sich befinden. Und das möchte natürlich Serbien mitnehmen.
Sie haben uns jetzt die Interessenlage beschrieben. Ich glaube, auch ganz gut verständlich. Aber ich wüsste trotzdem noch gern, wie sehen Sie das denn? Nähern sich denn Kosovo und Serbien an? Also ist da die Möglichkeit, diese Probleme, diese unterschiedlichen Interessen trotzdem vielleicht nicht vom Tisch zu wischen, aber zu sagen, wir haben trotzdem auch gemeinsame Ziele, gemeinsame Anliegen, wir wollen gemeinsam vielleicht in die Europäische Union und wir packen es jetzt an.
Richtig, nämlich der Beitritt an die Europäische Union und was ja auch sehr wesentlich für Kosovo ist, ist die Visa-Liberalisierung. Das bedeutet, Kosovo hat eigentlich sehr, sehr viele Kompromisse gemacht, um die Visa-Liberalisierung zu bekommen. Bis jetzt ist allerdings nichts geschehen. Kosovo hat sehr stark darauf gehofft. Also Kosovo hat sehr viele Kriterien erfüllt, die von der Europäischen Union Kosovo gegenüber auferlegt wurden. Und trotzdem ist es noch nicht dazu gekommen. Ich denke, es hat einfach damit zu tun, dass wir kommen wieder zu dieser Resolution 1244. Also solange, und das ist meine Befürchtung, also ich beschreibe das nur, manchmal ist das wie so eine Schwarzmalerei, aber es ist leider so, dass solange Serbien diesen Nordteil für sich beeinflusst hat und das nicht politisch geklärt wurde, wird es weder für Serbien eine europäische Integration geben, noch für Kosovo die Visa-Liberalisierung geben.
Frau Professor Kalik, wie ist Ihre Einschätzung? Lässt sich da was machen oder sind die Probleme so gravierend, dass das nicht so ohne weiteres zu lösen ist? Man muss ja dazu sagen, auch 5 EU-Mitgliedstaaten haben ja den Kosovo noch gar nicht als eigenständigen Staat anerkannt. Spanien zum Beispiel, weil man da sagt, dann könnten die Katalanen vielleicht sagen, was dort geht. Abspaltung geht bei uns auch.
Also ich muss dazu sagen, dass es kein Problem auf dem westlichen Balkan gibt, das nicht morgen gelöst werden könnte, wenn die beteiligten Akteure der Meinung wären, dass man es tun sollte. Die Probleme, die da zur Debatte stehen, sind politischer Art. Es gibt sehr viele Vorschläge und sehr viel Hilfestellung von außen, nicht zuletzt von der Europäischen Union, aber auch von anderen Akteuren, die das erleichtern würden, Kompromisse zu finden, gemeinsame Politiken. Der politische Wille existiert nicht. Und leider haben wir auch in den letzten Jahren zwischen Serbien und Kosovo nicht nur keinerlei Annäherung gesehen, sondern viele Versuche zu vermitteln. Es gibt da durch die Europäische Union auch einen Sonderbeauftragten und Gespräche und so, praktisch keine Fortschritte. Es gibt in beiden Ländern politische Motive und auch Populisten, die eigentlich mit diesem Konflikt Wahlen gewinnen und diese Konflikte am Laufen halten. Und so ähnlich ist es auch in Bosnien und Herzegowina, wo ich auch immer sage, also die Probleme könnten wirklich leicht gelöst werden. Das Land hat gute Ausgangsvoraussetzungen wirtschaftlicher Art, Humankapital, europäische Perspektive und so weiter. Und warum denn nicht? Weil der politische Wille fehlt. Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, man kann die Probleme nicht lösen. Wir haben das in der Geschichte an vielen Stellen gesehen, auch auf dem Balkan, dass wenn kluge Politik gemacht wird, die Probleme gelöst werden können und man auch selbst Konflikte, die sehr tiefgreifend sind und die hohe Opfer und Verletzungen auch psychologischer Art herbeigeführt haben, überwunden werden können. Nur leider ist dieser politische Wille nicht da und wie ich schon vorhin auch sagte, leider ist auch das internationale Umfeld nicht so, dass es die Akteure vor Ort dazu ermuntern würde.
Kann man, Herr Ahmetović, vielleicht darauf setzen, dass die Menschen, die ja dort leben, die dort leben wollen, die dort leben müssen und die auch besser leben wollen als jetzt, dass die vielleicht Druck machen auf die Leute, die ein Interesse daran haben, die Dinge also so zu lassen, wie sie sind, mit allen Problemen, weil es ihnen nützt, dass dieser Druck aus der Bevölkerung einfach größer wird?
Das ist natürlich eine Hoffnung, die ich sehr begrüßen würde, wenn die sich auch in Realität umsetzen würde. Ein Zeichen dafür, dass das passieren kann, hat mir oder hat uns, also Herrn Roth, Staatsminister aus dem Auswärtigen Amt für Europa, und mir gezeigt, als wir mit oppositionellen Parteien gesprochen haben, der kroatischen, serbischen und auch der bosniakischen Seite, die gerade dabei sind zu sondieren. Jetzt sind wir wieder in Bosnien-Herzegowina, genau, weil wir über viele unterschiedliche Staaten gesprochen haben. Ich mache mal jetzt exemplarisch Bosnien-Herzegowina, die bereit sind, zu sechst sich zusammenzutun, um zu überlegen, dass sie in der Kammer, also im Teil der Entität, wo die Bosniaken und die Kroaten mehrheitlich leben, also die Föderation Bosnien-Herzegowina, dass die zusammen da antreten, um ein staatsbürgerliches Selbstverständnis reinzubringen ins Parlament. Das heißt, eine Politik, die nicht nach Ethnien aufgeteilt wird, sondern nach staatsbürgerlichem Verständnis. Und das ist Dreh- und Angelpunkt des Problems, dass wir Ethnien gegenüber staatsbürgerliches Selbstverständnis haben. Die nationalistischen Parteien profitieren von der ethnischen Spaltung, und die bürgerlichen Kräfte, die sich zusammentun und sich nicht über ihre Ethnie oder Religion identifizieren, sondern über ihre Staatsangehörigkeit, so wie ich in Deutschland ja auch. Ich habe zwar Wurzeln in Bosnien-Herzegowina, bin aber in Hannover geboren, habe die deutsche Staatsbürgerschaft, also bin ich Deutscher. Punkt. Und sowas Ähnliches muss sich da auch entwickeln. Aber das große Problem ist, glaube ich, bei der Europäischen Union insgesamt. Wir sehen, dass Bosnien-Herzegowina und der Westbalkan ja auch ein Stellvertreterkonflikt ist. Russland und China, China macht es ökonomisch, Russland macht es über die Erdgasschiene beispielsweise. Wir haben die drei Staatspräsidenten, es gibt drei Präsidenten Bosnien-Herzegowina nach ethnischer Gruppe, die wechseln jeden 8. Monat und vertreten dann immer die ethnische Gruppe, haben wir getroffen. 2 von 3 haben zugesagt, der dritte, Dodik, war genau zum selben Zeitpunkt parallel bei Putin in Moskau und hat über einen Erdgasvertrag verhandelt und gesprochen. Das heißt, es wird versucht, die Region Westbalkan zu destabilisieren, weil man gleichzeitig, das heißt, hat meine Vorrednerin auch gesagt, auch ein Problem in der Ukraine hat, man hat ein Problem in Belarus und man hat auch weitere Probleme, wie zum Beispiel in Syrien. Ziel muss es sein, um diese Lage auch im Westbalkan weiter entspannen zu können, dass wir als EU auch ein neues Selbstverständnis entwickeln. Denn ich mache mir auch Sorgen um die EU insgesamt, wenn ich mir die ehemaligen kommunistischen Staaten angucke, die jetzt Mitglieder sind in der Europäischen Union, wie Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien und so weiter, und Bulgarien, dass sie eine autoritäre Entwicklung in sich annehmen. Das ist ein Problem, was wir selbst als Europäische Union haben. Und dann haben wir ein ungelöstes Problem. Was macht die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland mit China? Und was machen wir mit Russland? Denn solange dieses Problem nicht aufgehoben wird, wird auch der Westbalkan, und das ist historisch immer so gewesen, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, auch im Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens, war das immer die entscheidende Frage. Können sich diese Staaten einigen oder können sie sich nicht einigen?
Frau Professor Kalik, was glauben Sie, wie viel Geduld müssen die Staaten des Westbalkan noch haben, bis sie EU-Mitglied sein können?
Ich würde sagen, die brauchen gar keine Geduld mehr zu haben, denn sollen die Dinge mal in ihre eigenen Hände nehmen. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Europäische Union hier immer Versprechen einlösen soll, sondern es ist ja auch an den politischen Kräften vor Ort, die Dinge im eigenen Haus mal in Ordnung zu bringen. Ein Staat, der praktisch inexistent ist wie der in Bosnien, kann nicht in die EU aufgenommen werden. Und ein Land wie Serbien, das einen Konflikt hat mit Kosovo und umgekehrt, auch nicht. Die EU würde ja Konflikte importieren. Das ist ja völlig absurd. Und deswegen muss doch die Botschaft auch an die Region sein, nicht die EU wird alle Probleme lösen und wir muss sozusagen, Brüssel ist da zuständig, sondern da muss da im eigenen Haus mal Ordnung geschaffen werden. Und mir ist die Idee sehr sympathisch hier mit den Oppositionsparteien und so. Ich sehe nur nicht, dass die bei den Wahlen eine besonders große Chance haben. Also ich glaube, wenn die politischen Kräfte andere wären und wenn die Länder auch entschlossener wären, Verantwortung zu übernehmen für die Probleme im eigenen Land und nach Lösungen zu suchen, wäre das alles viel einfacher, statt immer mit dem Finger nach Brüssel zu zeigen.
Alte Probleme, neue Krisen. Zumindest das, glaube ich, haben wir anschaulich gemacht. Unterschiedliche Antworten haben wir bekommen, ist aber auch nicht verwunderlich bei dieser komplizierten Lage, über die wir gerade auf dem Westbalkan diskutiert haben. Ich danke herzlich in die Runde. Mit dabei waren Sven Bethke, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Sarajevo, Vjosa Hajdari, Journalistin und Politikwissenschaftlerin, der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic und die Historikerin von der LMU München, Professor Marie-Janine Kalik. Danke, wie gesagt, für diese spannende Debatte. Ihnen daheim danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Inforadio, das Forum.